Von mir auch einen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ich möchte euch gerne mitnehmen in einem Ereignis, das so vor einiger Zeit passiert, vor ein paar Jahren passiert ist, was total absurd und verstörend ist. Und ich nehme euch da mal mit. Wir gehen mal so ein paar Jahre zurück. Wir gehen ein paar Jahre zurück und in das Land Indien. Und da verkündet ein junger Mann namens Raphael Samuel ganz groß in den Medien, dass er seine Eltern verklagen möchte. Ja, also er möchte seine Eltern verklagen und das verkündet er ganz groß in den Medien. Und da kommt ja der Gedanke, wenn man das hört, was haben die Eltern getan, dass er sie so öffentlich, ja, wo er öffentlich verkündigt, dass er sie anklagen möchte. Was haben sie getan? Haben sie ihn misshandelt? Haben sie zu irgendwas gezwungen? Gehören die zu einem gefährlichen Verbrechersyndikat? So welche Gedanken kommen ja, wenn man sagt, ich möchte meine Eltern anklagen und das noch, stell mal vor, du sagst, du möchtest deine Eltern anklagen und sagst es nochmal in ZDF oder ARD, kündigst es ganz groß an. Also dann müsste es ja irgendwas Heftiges passiert sein, denkt man sich. Aber wenn man dann schaut, worum es geht, der Grund, warum er seine Eltern anklagen möchte, ist, dass sie ihn zur Welt gebracht haben. Also, und das Schlimme ist, ohne seine Zustimmung. So, schlimm, oder? Also, ich meine, meine Eltern haben mich auch nicht nach meiner Zustimmung gefragt und ich denke mal bei dir auch nicht. Und er argumentiert so, dass seine Eltern in all seinen, er argumentiert so, dass seine Eltern ihn allein aus Freude gezeugt hätten, ohne jemals ihn gefragt zu haben. Daher fordert er seine Eltern auf, für sein Leben finanziell aufzukommen, ja. Also, wo es eigentlich schon Eltern immer tun. Ich glaube, der wollte länger als 18 Jahre. Raphael Samuel, dieser Typ, nennt sich selbst einen Antinatalisten. Und also jemand, der sagt, dass es nicht okay ist, neue Menschen in die Welt zu setzen, weil das Leben nun ja eine Menge Leid und Traurigkeit und Stress mit sich bringt. Und man kann diese Anschauung lustig oder so richtig absurd finden, erzählt es eure Kinder nicht, aber man kann es so richtig absurd finden, aber wenn wir mal Spaß beiseite legen, gibt es Situationen und Momente in unserem Leben, da sind wir diesem Raphael Samuel in seiner Ansicht gar nicht so entfernt, oder? Vielleicht hast es du in deinem Leben Situationen und Umstände, wo du vielleicht so ähnliche Ansichten hattest wie dieser junge Mann aus Indien. Wo du sagst, warum lebe ich eigentlich? Wieso existiere ich? Das Leben ist schon Strafe genug. Ich gehe mal so einen Schritt weiter. Vielleicht hast du schon gesagt, ich wünschte, ich wäre bereits bei der Geburt schon gestorben. Und du denkst vielleicht jetzt, oh, das ist schon eine unheilige Aussage, wie kann man eigentlich sowas sagen oder kann man das erwähnen? Und da muss ich sagen, dass Hiob und Jeremia ziemlich unheilige Sachen gesagt haben, wenn das unheilig wäre. Aber aus irgendeinem Grund wollte Gott es in seinem heiligen Wort haben, was Hiob und Jeremia aus ihren Herzen zu ihm geschrien haben, dass sie sagten, das Leben ist eigentlich nicht lebenswert. Beide haben schwierige Umstände gehabt und haben damit mit Gott gerungen, warum sie in so einer hässlichen Situation stecken. Und vielleicht findest du dich in Hiob und Jeremia wieder. Vielleicht warst du mal in so einer Situation oder du bist in der Situation oder du wirst in so einer Situation kommen. Und das Thema, an dem ich dich und mich heute mitnehmen möchte, ist das Thema eine gesunde Mindset über Krankheit. Also ein gesundes Mindset über Krankheit zu haben, gesundes Denken über Krankheit zu haben. Krankheit gibt es überall. In Europa, in Asien, in Afrika, in Amerika, in heißen und kalten Ländern, in zivilisierten Nationen, in primitiven Stämmen, Männer, Frauen, Kinder, sind alle konfrontiert mit diesem Thema, Krankheit. Spätestens bei Corona haben wir es alle gemerkt, dass es auf diesem ganzen Planeten betrifft. Und dieses Thema ist total schwierig zu greifen. Zu einem, wir haben jetzt in unserem eigenen Leben merken, zumindest bei, oder bei anderen, oder wenn die Krankenkasse fragt, ab wann ist eine Krankheit, was nicht, was sie, wo sie sagen, wofür wollen wir zahlen, wo wir nicht, da merken wir, das ist so nicht so greifbar. Und für manche wollen das auch gar nicht greifbar machen in ihr Leben. Und wir wollen es mal eingrenzen für unser Thema. Und ich möchte zu Anfang die Verse aus Jakobus 5, Kapitel 5, die Verse 14 bis 16 lesen. Ist jemand von euch krank, da bittet er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben gesprochen wird den Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihnen seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünde begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Amen. Warum dieses Thema? Ich glaube, wir haben alle mit diesem Thema jeden Tag zwangsweise vor Augen zu tun. Aber ich habe auch den Eindruck, dass es ein aktuelles Thema in unserer Gemeinde ist, in unserer Ekklesia-Familie. Wir haben Geschwister, die haben Probleme mit ihren Kniegelenken. Das beeinträchtigt ihr Alltag. Wir haben einen Bruder, der immer schlechter sieht. Wir haben eine Schwester, die schwere neurologische Krankheiten hat. Wir haben Geschwister, die hier die Krebs haben oder mit Krebs zu tun haben. Wir haben Menschen hier, die mit Depressionen zu kämpfen haben. Wir haben Geschwister die wir schon sehr lange nicht mehr hier gesehen haben, weil aufgrund ihrer Krankheit, wo ihre Pflegebedürftigkeit so groß ist, dass der Alltag der Angehörigen auch voll komplett verändert. Krankheit ist ganz aktuell. Was ich gerade hier aufgezählt habe, ist keine Patientenliste aus dem Crailsheimer Krankenhaus oder so, sondern Mitglieder einer Ortsgemeinde. Ich spreche hier von den Menschen aus der Ekklesiakirche. Von uns. Wie sollen wir das erklären? Welche Erklärung können wir dafür geben? Welche Antwort sollen wir unseren neugierigen Kindern geben, wenn sie uns fragen, warum werden Menschen krank und sterben? Und das sind ernste Fragen. Und diese ernsthafte Thema zu begegnen, habe ich so drei so Tatsachen mitgebracht. Und ich will mit der ersten Tatsache anfangen und die ist recht kurz. Die erste Tatsache ist, dass Krankheit eine Folge ist von Sünde. Lass uns mal für einen Moment annehmen, dass Gott am Anfang Krankheit geschaffen hat. Können wir uns vorstellen, dass derjenige, der diese Welt so wunderschön geschaffen hat, der diese Welt in all seiner Schönheit geformt hat, der Erfinder von unnötigem Leid und Schmerzen war? Können wir denken, dass derjenige, der alles gut, sehr gut gemacht hat, die Menschen dazu gemacht hat, damit sie krank werden und sterben? Die Idee ist meiner Meinung nach ziemlich schrecklich. Es führt zu einer großen Unvollkommenheit inmitten dieser vollkommenen Schöpfung Gottes. Die einzige Erklärung, die mich befriedigt, ist die Bibel gibt. Etwas ist in die Welt gekommen, das den Menschen aus seinen ursprünglichen Positionen entthront und in seinen ursprünglichen Privilegien genommen hat. Es ist etwas hereingekommen, als ob man eine Handvoll Steine inmitten in einer laufenden Maschine reingeworfen hätte, die perfekte Ordnung der Schöpfung Gottes ja, sozusagen beeinträchtigt. Was ist das? Ich beschreibe es mit dem Wort, es ist Sünde. In Römer 5, die Verse 12, da heißt es, Durch einen einzigen Menschen, nämlich durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert, denn alle haben auch selbst gesündigt. Sünde ist die Ursache all der Krankheiten, Schmerz und Leiden, die auf der Erde da sind. Sie sind alle ein Teil des Fluchs, der in die Welt kam, als Adam und Eva Gott gegenüber ungehorsam waren. Es hätte keine Krankheit gegeben, wenn es keine Sünde gegeben hätte. Aber wir, du und ich, sind mit dieser Tragik nicht alleine gestellt, sondern Jesus Christus ist da. Und das ist auch meine zweite Tatsache, die ich mitbringe, ist, Jesus trägt für dich. Und ich möchte euch in ein Kapitel mitnehmen, wo ich im Studium sehr lange damit zu kämpfen hatte und erstmal nicht verstanden habe, worum es geht. Und lass es mal Jesaja 53, Vers 3 lesen. Denn da ist es eigentlich die Grundvoraussetzung, um über dieses Thema zu sprechen. Um auch zu fragen, wann und wo ist Heilung möglich und entspricht dem Willen Gottes. Jesaja 53, Vers 3. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden sei Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Amen. Das sind gewaltige Verse, die über das Leiden des Herrn Jesus am Kreuz sprechen. Und vielleicht aber auch über sein Leiden außerhalb des Kreuzes. Und hier heißt es, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Unsere, für uns, an unserer Stelle. Wenn uns bewusst wird, was am Kreuz geschah, dann heißt es, dass der Herr Jesus zum Fluch geworden ist für uns, für dich und mich. Denn dann dürfen wir eines verstehen, dass dieser Fluch nicht mehr auf uns liegt, dass dieser Fluch nicht auf uns lastet. Und das ist der Grund, warum dieser Vers so viel bedeutet, denn die Strafe lag auf ihm. Ich muss nicht mehr bestraft werden. Durch Jesus Christus habe ich Frieden. Wenn ich leide, ist es nicht die Strafe Gottes. Die Strafe, die lag auf ihn. Die Dornenkrone, wir sehen es da, die Dornenkrone, ein Ausdruck des Fluchs, die auf dieser Erde lastet. Den hat er getragen. Er allein. An meiner Stelle, an deiner Stelle. Und mir und dir hat er Frieden gegeben. Jesus hat den Kelch des Vaters, die Bibel sagt, den Zorneskelch, und das hört sich nicht cool an, ja, aber es ist der Zorneskelch, das Gericht, hat Jesus leer ausgetrunken. Bis auf den letzten Tropfen. Und das hat Jesus für dich und für mich getan. Und das heißt, es bleibt nichts mehr übrig. Und wenn wir heute über das Thema Krankheit und Leid sprechen, dann tun wir es in einem geschützten Rahmen. In Wissen, wenn du Kind Gottes bist, auch wenn du in dieser schwierigen Lebenssituation bist, auch wenn du krank bist, darfst du dir bewusst sein, es ist nicht die Strafe Gottes. Es ist nicht das, dass Gott gegen dich ist. Und aus dieser Perspektive können wir es ganz anders einordnen und ganz anders tragen. Lass uns mal in Matthäus lesen, Matthäus 8, Vers 16 und 17, finden wir eine Begebenheit aus dem Leben von Jesus. Und da heißt es, Vers 16, am Abend brachte man viele von Dämonen beherrschten Menschen zu Jesus. Er brauchte nur ein Wort zu sagen und die Besessenen wurden frei und alle Kranken geheilt. So sollte sich erfüllen, was Gott durch den Propheten Jesaja vorhergesagt hatte. Er nahm unsere Leiden auf sich und trug unsere Krankheit. Die Tatsache des Kreuzes ist Realität geworden. Deswegen kann Gott heilen. Deswegen muss ein Kind Gottes keine Strafe leiden. Wegen diesen von Jesus geschaffenen Voraussetzungen, da dürfen wir ganz fest wissen, dass es eine Wirklichkeit ist, das vom Wort Gottes kommt und Wort Gottes entspricht. Jesus Christus kann heilen. Und er hat es viel und oft getan und wird es auch noch tun. Davon bin ich überzeugt. Ein Wort reicht von ihm. Er ist gestern, heute und morgen derselbe. Er kann auch jetzt heilen. Und ich wünsche mir das, dass es Menschen aus unserer Gemeinde es ganz fest wissen. Ich leide nicht an der Ohnmacht Gottes, sondern ich leide trotz der Allmacht Gottes. In Römer 8, Vers 1 heißt es, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Keine Verurteilung mehr. In der Schlachter heißt es, es gibt keine Verdammnis mehr. Keine Verdammnis. Und im gleichen Kapitel, Römer 8, Vers 22, wird hier eine Wahrheit beschrieben, die uns sozusagen uns in dieser Realität zurückholt, könnte man so fast so sagen. Da heißt es, wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Wegen diesem Fluch, der über diese Erde ausgesprochen wurde, die ganze Schöpfung seufzt mit und liegt in Wehen bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir, du und ich. Wir müssen genau beachten, wer genau mit wir gemeint ist. Wir, die Erstlingsgabe des Geistes haben, also Menschen, die Kinder Gottes geworden sind, die einen Umkehr gemacht haben und sagen, Herr Jesus, du bist mein König, mein Herr, auf dich will ich vertrauen, du bist der Heiland, du bist der Retter, mein Leben richtet mich auf dich. Die den Heiligen Geist in sich haben, seufzen mit der ganzen Schöpfung und warten auf etwas, was sie noch nicht besitzen. Auch wir erwarten seufzend die Sohnestellung, wenn ich es in den Römerbriefworten sagen würde. Und vielleicht kommt jetzt bei dir die Frage, warte mal, ich bin doch schon Kind Gottes. Doch das Wort Gottes zeigt an vielen Stellen klar, dass auch in anderen Aspekten ja den Sohnestellung beschrieben wird, nämlich die Erlösung seines Leibes. Also ich lese mal weiter in der Römerstelle, Vers 24 und 25, da heißt es, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Warum hofft man auch jemanden auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaften Aussagen. Worum geht es hier eigentlich? Hier beschreibt der Apostel Paulus die Tatsache, dass die rettende Aktion Gottes in erster Linie auf die eigene Seele bezieht. Dass wir zu Kinder Gottes gemacht worden sind, zu Miterben seines Reiches, dass der Heilige Geist in uns lebt, in dir und mir lebt, dass wir Mitbürger des Himmels sind. Aber dass unser Leib in der rettenden Tat Gottes von Anfang an erstmal nicht eingeschlossen ist. Und deswegen klagen wir über Falten im Gesicht und über graue Haare, die immer grauer werden. Vielleicht trifft das irgendwann auf mich auch bald zu. Ich weiß nicht, was sonst noch äußerliche Erscheinungen noch kommen oder noch sichtbar werden, obwohl wir noch Kinder Gottes sind. Wir merken, dass der innere Mensch zunimmt, aber der äußere Mensch aber immer mehr verfällt. Zumindest merke ich es, wenn ich auf der Bergzeit war. Und das wird hier ganz klar beschrieben und das soll uns nicht beunruhigen. Trotzdem wissen der Tatsache, dass Jesus heilen kann und bereits für uns gelitten hat, Gott hat mit uns ein Ziel, ein spirituelles Ziel, die Gleichgeschaltung in das Bild seines Sohnes Jesus Christus. Er möchte sichtbar werden durch uns, weil er in uns lebt. Und dieses Ziel scheint manchmal Umstände zu gebrauchen, die vielleicht uns nicht gefallen. Und da kommen wir auch zu der dritten und letzten Tatsache. Krankheit kann Gottes Schule für uns sein. Und wir kommen wieder zurück zu unserem Jakobusbrief. In Jakobus Kapitel 1, da beginnt der Jakobus, der Verfasser dieses Briefes, in den ersten Versen darüber zu sprechen, dass wir in Herausforderungen geraten. Denn die Empfänger dieses Briefes werden vermutlich verfolgt, mussten Jerusalem verlassen. Es kann auch Not durch Krankheit und Armut sein. Und ich möchte von Vers 2 lesen. Und da heißt es: Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedener Art durchmachen müsst. Wisst doch, wenn euer Glauben erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Der Glaube wird hier wie ein Edelmetall verglichen und ein Edelmetall wird im Feuer geprüft. Und derjenige, der das Edelmetall prüft, wird es so lange unter den Feuer halten und unter extremer Hitze schmelzen lassen, bis er sein eigenes Spiegelbild darin sieht. Ich habe das Gefühl, so scheint es Gott manchmal auch zu machen. Dass er Druck und Not in unser Leben, in mein Leben und in das Leben des anderen Menschen zulässt, um zu prüfen auf Echtheit. Und sein Ziel ist es, sein eigenes Bild wie ein Spiegel zu sehen. Die Laien, in der wir uns befinden, und es könnte auch körperlich sein, sind uns nicht immer gleich klar. Und ich muss gestehen, wir verstehen nicht immer die Absichten Gottes dahinter. Vers 5, denn deswegen sagt der Jakobus im Vers 5, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, also Weisheit, die Schwierigkeit im Leben richtig zu deuten, will ich so mal erklären, so erbittet er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Gott, der Erlebnispädagoge, möchte uns in seiner Erziehungsabsicht mitteilen und möchte nicht in Unwissen lassen. Er möchte, dass wir vielleicht an den Punkt kommen, ich bejahe die Hitze des Lebens, ich bejahe die Herausforderung des Lebens, ich weiß, was du beabsichtigst. Und letztendlich habe ich meinen eigenen Glauben auf eine andere Art kennengelernt in dieser Herausforderung. Und Jakobus fährt dann fort in Kapitel 5, die Verse 7 bis 8. Da heißt es: Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denn an den Bauern, der darauf wartet, dass auf sein Land die kostbare Ernte heranreift, ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und das Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Jakobus zeigt auf einen schönen Ausgang, auf die Tatsache, dass Jesus wiederkommt. Das glauben Christen, das haben die schon 2000 Jahre geglaubt, dass einer von 300 Bezugnahmen auf die Wiederkunft des Herrn Jesus, ja, 300 Bezugnahmen, warum wird das so oft in der Bibel, ja, warum wird da so oft Bezug genommen? Weil der Mensch, der leidet und einen Ausgang sucht. Und hier finden wir einen Ausgang. Der Herr Jesus kann jeden Moment kommen. Wir glauben, dass er kommt. Und wann freuen wir uns nicht mehr und beginnen die Erscheinung Jesu lieb zu gewinnen? Also dann, wenn uns das Leben gerade nicht so schmeckt und sich nicht toll anfühlt. Und wenn das, was im Leben schmeckt und sich Trost anfühlt, plötzlich keine Rolle mehr spielt, weil Jesus einfach größer ist. Weil es im Vergleich in Jesus einfach nichts ist. C.S. Lewis hat mal gesagt, Leid ist Gottes Lautsprecher, mit denen er uns Schwerhörige erreichen will. Die, wenn es dann uns gut geht, auf dich hinhören. Und da ist meine Frage, wie ist es bei dir? Suchst du eher nach Gottes Stimme, wenn du gerade in der Zeit des Leidens bist oder durchgehst? Und ich denke, wir müssen diese Frage oder diese Wahrheit mit bejahen. Ja? Weil zumindest trifft es mir zu, ich kenne es aus meinem eigenen Leben, gerade wenn es mir schlecht geht, suche ich bewusster die Stimme Gottes oder das Reden Gottes. Dass manche oberflächliche Freuden uns abgelenkt haben und wenn wir voll auf die Schnauze gefallen sind, wenn die Realität uns einholt, wenn wir da auf dem Boden liegen, dann suchen wir auf einmal Realität und nach Echtheit und wir strecken uns dann nach ihm aus, gerade wenn wir gefallen sind. Und Paulus beschreibt in 2. Korinther 4, Vers 16, dass der äußere Mensch zugrunde geht, aber gleichzeitig der innere Mensch Tag für Tag erneuert wird. Da begründet er die Bedrängnis, die schnell vorübergeht und leicht ist und bringt uns eine unendliche und eine unvorstellbare Herrlichkeit. Da heißt es, da wird nicht auf das Sichtbare gesehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Was ist dein höchstes Ziel im Leben? Gott möchte uns an den Punkt bringen, dass wir Freude an den ewigen Zielen haben. Lebst du dein Leben mit einer Ewigkeitsperspektive? Und wenn es um den Zeitlichen auch sehr im Wege steht, und dann dürfen wir doch nicht vergessen, Jesus kann heilen. Heute. Hier und jetzt. Aber er kann heiligen und trösten und stärken. Und beides ist ein göttliches Wunder. Mein Vater hat den Ruf von Gott bekommen, gerade für Menschen durch Übersetzung zu helfen und zu begleiten. Und in den letzten Jahren, wo er körperlich nicht mal so fit war, hat er sich entschieden, auf ein paar Menschen zu reduzieren. Er hat gesagt, okay, ich möchte alte Menschen, Witwen helfen, wo die Angehörigen gar nicht mehr helfen und Familien, die mit Kindern mit Einschränkungen, mit einer Behinderung haben. Und da gab es eine Frau, die, wir haben die zu Hause mal die Bahnhof-Oma genannt, weil sie in der Nähe vom Bahnhof gewohnt hat. Und diese Frau, die lebte für sich allein. Die Kinder haben gar nicht wirklich so um sie gekümmert. Und sie war hinduistisch, ja. Und mein Vater hat jahrelang für sie gesorgt und geholfen. Also wir reden von tatsächlich einem Jahrzehnt. Und sie hat es nie verstanden, warum ein Mann, der gar nicht zu ihrer Familie angehört und zusätzlich noch in einen ganz anderen Kasten kommt, ja, also sie ist aus Sri Lanka, warum hilft er mir? Und das hat sie lange nicht verstanden. Und irgendwann war es aber so, dass sie sehr schwer krank geworden ist und eigentlich so, sagte, also der Arzt sagte, ja, die wird jetzt nächsten Wochen sterben. Und irgendwie wollte sie nicht. Und sie war auch irgendwie ein bisschen dickköpfig. Und sie hat dann, also mein Vater hat dann auch von Jesus Christus erzählt, dass er heilen kann. Dass er ein persönliches Interesse hat. Mein Vater hat auch für sie gebetet und so. Und sie ist tatsächlich gesund geworden. Also das ist echt krass. Die haben sich gefreut. Das Altersheim hat nicht so gefreut. Die kamen nachher so, die haben gedacht, ach, die ist dann bald weg und so. Und die hat von Sozialhilfe gelebt und so. Aber das war ein Wunder. Und die Freude war einseitig. Sie hat das erlebt und sie ist tatsächlich gläubig geworden. Und das vielmehr war es nicht, dass sie eine Erscheinung von Jesus hatte, sondern für sie war es so, mein ganzes Leben wurde ich enttäuscht. Mein Mann hat mich früh verlassen, meine Kinder haben mich später im Stich gelassen. Kein Gott hat mir geholfen, kein Buddha, kein Krishna, kein, die hat noch andere Götter noch aufgezählt. Und auch Jesus hat mir nicht geholfen. Und da hat sie meinem Vater erzählt und später auch mir, also dein Vater und ihr liebt Jesus, ihr liebt mich. Und wenn Jesus genauso ist wie ihr, dann möchte ich auch an diesen Jesus glauben. Und das war, also das hat die mir erzählt, als ich noch Theologie studiert habe. Und diese Frau, die hatte keine, oh Gott. Und diese Frau, die hatte keine Ahnung. Die wusste nicht, dass ob Jesus irgendwo aus Juda kam oder so. Die hatte keine Ahnung. Aber sie hat was Grundlegendes vorher verstanden als ich. Gott möchte, dass Menschen durch dich ihn sehen. Und dazu gebraucht er manchmal Leid. Und diese Frau hat, ich habe da angefangen, Theologie zu studieren, aber diese Frau hat mir so einen Vorsprung gegeben oder so ein großes Verständnis. Sie hat das Wesentliche verstanden, worum es geht. Ich kenne Jesus nicht, aber wenn Jesus so ist wie du und dein Vater oder wie ihr, dann möchte ich auch an ihn glauben. Und ich wünsche mir das für dich persönlich. Dass wenn du Menschen begleitest im Leid oder selber im Leid bist, dass vielleicht sogar Jesus nicht spürbar ist, aber dass sie Jesus erleben durch dich. Warum? Weil er in dir lebt. Wir vergessen manchmal, dass wir den Heiligen Geist in uns haben und wir unterschätzen das. Jesus lebt in dir. Er möchte heute heilen. Er will es heute noch tun. Und genauso ist es ein Wunder, dass er Heiligung verursachen möchte und durch uns wirken möchte. Vielleicht fragst du dich was ist Heiligung? Heiligung heißt, dass in dir ein Prozess ausgelöst wird, dass du in deiner Beziehung zu Jesus mehr wachsen möchtest und ihm ähnlicher werden möchtest und dich von den abwendest, was dem Willen Gottes ja nicht entspricht. Weil die Bibel irgendwie zeigt, dass Sünde schlimmer ist als Krankheit. Somit ist auch, und das ist jetzt vielleicht eine krasse Aussage, somit ist auch Heiligung wichtiger als Heilung. Vor ein paar Wochen ist mein Onkel verstorben an Krebs, was natürlich auch ein Auslöser ist, warum ich diese Predigt halte. Und ich habe für jeden Tag für Heilung gebetet. Aber innerlich hatte ich keinen Frieden darüber, weil ich wusste, eigentlich hat er andere Punkte in seinem Leben, wo er ändern sollte. Er hatte so viel Unfrieden mit Menschen und so vieles war nicht geklärt. Und innerlich hatte ich das, aber eigentlich habe ich für Heilung gebetet. Und innerlich habe ich das andere eigentlich gebetet. Er ist verstorben und Gott hat trotzdem mein Gebet erhört. Der hat das andere Gebet erhört. Er hat sich versöhnt. Und das war mir wichtiger. Obwohl ich das andere genauso gewünscht hätte. Heiligung ist wichtiger als Heilung. Denn es gibt nichts, was einen Sieg am Kreuz mehr zum Ausdruck bringt, wenn hier auf der Erde, in der der Teufel herrscht, der Fürst ist, der regiert, das beschreibt uns die Bibel, dass Menschen sieht, die herausgerufen werden und Botschafter sind, in der Jesus wohnt und regiert. Das ist das Krasseste. Und das zum Ausdruck bringt, diese Menschen sind den gleichen Niedergang unterworfen, die leiden unter den gleichen Umständen, die haben genauso Angst wie jeder andere Mensch auf diesem Planeten, aber weil er, Christus, in ihnen regiert, sieht ihr Leid ganz anders aus. Und dadurch kann er seine Macht und seine Rettung in der dunklen, verkorksten Welt leuchten lassen. Ja, der Herr Jesus kann heilen. Paulus, der Anfang zu seinen Diensten hat Wunder getan, auf verrückter Art und Weise, ja, richtig crazy. Er schreibt in seinem letzten Brief, kurz vor seiner Hinrichtung, im 2. Timotheusbrief, im vorletzten Vers, ein Vers für einen supernatürlichen, ja, Apostel, ein niederspendendes Urteil, ja, sein muss. Er schreibt: Trophimus aber ließ ich krank in Milet zurück. Aber die Haltung, die Paulus in seinem letzten Brief zeigt, ist nicht die Haltung eines besiegten und niedergeschlagenen Apostel, der aus irgendeinem Grund seine Kraft verloren hat, sondern er schreibt kurz davor: Ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt, ich warte auf die Krone, ich spüre die Eisen an den Händen nicht, ich sehe schon das Gold auf den Kopf. Und im gleichen Kapitel sagt er: Trophimus ließ ich krank zurück. Das beunruhigt einen Paulus nicht. Weil er die Absichten Gottes hinter der Krankheit verstehen konnte und weil er sich an den Heilungswundern freuen konnte, aber er konnte sich auch an den Wundern der Heiligung freuen, das, was Gott gerade an Trophimus getan hat. Paulus selber hat gelitten und schreibt, dass er Gott darum gebeten hat, ihn zu heilen von diesen Stacheln im Fleisch. Aber Gott hat gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Paulus schreibt selber, er hat diese Krankheit in diesen Stacheln im Fleisch gebraucht, dass er sich nicht überhebt. Was für ein krasser Mann, oder? Er hat andere geheilt und von Toten zurückgeholt. Er wusste genau: Ich habe Gott gebeten, aber ich höre oft zu bitten, ich akzeptiere es. Ich sage Ja zur Krankheit Gottes, zu seinem Weg für mich, nicht weil Gott machtlos ist, sondern weil er trotz seiner Allmacht etwas für mich geplant hat in meinem Leben. Wenn wir die biblische Geschichte von Daniels Freunde uns anschauen, vielleicht kennst du die Geschichte aus dem Alten Testament, also Daniels drei Freunde, die in einem extrem heißen Ofen waren, weil sie Gott mehr gehorcht haben als den König. Und als der König schaute, wie es mit denen war, also er wollte schauen, ob sie gegrillt wurden, erschrak er sich, nicht nur, weil sie quicklebendig waren, sondern weil auch anstelle nur drei Männer noch ein vierter dabei war. Und der König schaute denn der vierte Mann noch genauer an und sagte: Er sieht aus wie der Sohn Gottes. Und gab Gott alle Ehre. Eine erstaunliche Geschichte. Jeder Mensch leidet, also wirklich jeder. Jeder hat eine Zeit, in der er leidet und durch die Wüste geht. Aber als Nachfolger Jesu steht man zu Leid in eine ganz neue Beziehung. Es ist nicht mehr sinnlos. Es hat einen größeren Sinn, einen größeren Zweck. Zuallererst, ja, Christus ist mit uns. Aber aus dem Neuen Testament sehen wir es aus einem neuen Blickwinkel. Er ist mit uns auf einer neuen Art und Weise. Er ist nicht nur wie bei den drei Männern mit im Feuer anwesend gewesen, sondern er ist in unserer Situation viel weiter gegangen. Er ist in unserer Welt gekommen, um mit uns zu sein als Mensch. Er ist wie wir geworden, aus Fleisch und Blut. Er ist gekommen, um sein Leben zu geben. Um sein Leben zu leben, das voll mit der Härte des Lebens, das wir, sein eigenes Volk, 2000 Jahre lang später selber durchleben. Jesus versteht deine Situation, deine Krankheit, ich glaube, mehr als alle anderen Menschen. Gib deine Sorgen und deine Ängste bei ihm. Ich lade euer das Lobpreisteam nach vorne und wir wollen euch gleich bewusst nochmal Zeit nehmen. Gib deine Sorge und Ängste bei ihm. Dank Gott für all das, was er in deinem Leben schon getan hat. Du und ich, wir können nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und ich lade euch ein, jetzt mal mit aufzustehen. Wir wollen eine Zeit nehmen, wo wir darüber mal bewusst Zeit nehmen, bewusst darüber nachdenken. Zu einem, was es mit dir macht. Vielleicht trifft das in deinem Leben ganz genau zu. Vielleicht bist du verärgert über das, was ich sage. Vielleicht ist es neu für dich. Vielleicht ruft dich Gott zu einer Entscheidung. Wir wollen bewusst mal aufstehen, unsere Augen schließen und das, was du hast, das, was du fühlst, egal ob du in dir einen Frieden merkst, Freude spürst, Zorn spürst, Unverständnis spürst, wir bringen es vor Gott. Und Gott kann damit umgehen, auch mit deiner größten Frust. Oder mit deiner Wut oder Traurigkeit. Er ist nicht überfordert. Wir bringen es vor Gott. Falls du mit Gott noch keinen Frieden hast und möchtest, dass deine Krankheit nicht mehr sinnlos ist, dann ermutige ich dich, Jesus in dein Leben einzuladen. Nicht, weil er dich dafür heilen wird. Ja, wenn es sein Will ist, dann kann er heilen. Aber was er dir definitiv geben wird, wenn du dich wagst, ihm nachzufolgen, wenn du deine Sünden bekennst und umkehrst von deinen Wegen, ist ein unbeschreiblicher Frieden, eine Perspektive, was auf dich zukommt, was diese Welt nicht bieten kann. Menschen verlassen dich, aber Gott ist da. Der Herr selbst ist mit dir. Bei keiner einzigen Gelegenheit will Gott von dir weichen. Was auch immer passiert, er will auf deiner Seite sein. Freunde werden dich verlassen, aber Gott ist treu. Jesus bleibt immer derselbe. Und der Heilige Geist ist in dir. Er nimmt in dir Platz ein. Graue Wolken mögen sich sammeln, aber Jesus wird sie hinwegblasen. Da Gott dich nicht verlassen wird, soll dein und mein Glaube auch uns nicht verlassen. Und da er von dir und mir nicht weichen will, so wollen wir, du und ich, nicht von ihm weichen. Möge Gott jetzt in diesem Moment, jetzt, dir einen tiefen Frieden geben. Amen.